Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten SOT Radio Show, und zwar eine Gesundheitsshow. Heute unser Thema ist die Stressepidemie, die die Gesellschaft heimsucht, und Anschläge weltweit, die die Angst aufrechterhalten. Hallo, und mit dabei sind heute die Jessie.
Hallo.
Der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Wie immer, ihr seid eingeladen, mitzuchatten und auch uns anzurufen. Der Telefonhörer ist jetzt aktiv. Falls ihr wichtige Kommentare zu sagen habt, dann ruft uns an oder chattet einfach mit. Genau, unser heutiges Thema. Ach so, das Datum noch. Heute ist der 25.03.2017. Okay, unser Thema heute ist Stress und Stressepidemie und auch in Verbindung mit den aktuellen Anschlägen oder Anschlag in London. Und wir versuchen da halt eine kleine Verbindung zu ziehen. Wie, warum verursacht das Stress und so weiter. Okay, und basierend ist unsere Show auf einem Artikel von Dr. Gabriela Segura. Der wurde im April 2013 auf SOT veröffentlicht oder zumindest auch auf den deutschen SOT übersetzt. Und der basiert die Diskussionsgrundlage für unsere heutige Show. Da ist natürlich erstmal ja ein kurzer Einstieg. Der hat heißt, bei so vielen Menschen heutzutage, die Medikamente nehmen und insbesondere in den USA, können wir uns gewissermaßen als Zombie-Nation bezeichnen. Die Menschen haben derart den Kontakt zu sich selbst und zur Realität verloren, dass sie glauben, sie müssten Antidepressiva nehmen, um zurück zur Normalität zu finden. Dabei nehmen sie nicht wahr, dass der Grund für die frustrierende Realität der ist, dass diese Realität ihnen ein starkes Signal sendet, aufzustehen und ihre Beachtung zu schenken. Stattdessen macht der Konsum von bewusstseinsbetäubenden Drogen die Menschen nur noch unwissender gegenüber dem, was um sie herum passiert. Genau, das ist erstmal dieser Einstieg zu diesem Thema heute. Gut, und wenn wir uns mit Stress heute befassen, ist natürlich die erste Frage, was ist denn überhaupt Stress oder wie kann man einen Stress überhaupt definieren? Hat da jemand eine Idee, wie man Stress bezeichnen kann oder was man Stress bezeichnen kann?
Ich denke, Stress gibt es auf verschiedenen Ebenen. Auf manchen Ebenen kann man den Stress gut erkennen. Wenn man jetzt zum Beispiel akut unter Stress ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Autounfall gebaut hat und dann der Körper dementsprechend reagiert, dann weiß man, dass man unter Stress ist. Aber leider ist es heutzutage halt so, dass der meiste Stress, den wir erleben, unterbewusst passiert und wir uns nicht mal darüber bewusst sind, dass wir uns eigentlich fast 90% des Tages unter Stress befinden, auf unbewusster Ebene.
Sowohl das ist unser normaler Zustand geworden.
Ja. Mhm.
Und das heißt, in verschiedenen Ebenen meinst du zum einen, dass es bewussten Stress gibt, wo man sich der Situation bewusst ist, und unbewusst ist, dass wir uns heutzutage einfach auch nicht mehr bewusst sind, wenn wir die ganze Zeit unter Strom und Spannung stehen letzten Endes.
Ja, das bringt, glaube ich, unsere Gesellschaft, vor allem unsere westliche Gesellschaft mit sich, dass man einfach durch eben auch die Medien und die Art und Weise, wie wir erzogen werden oder unterrichtet werden in der Schule, dazu erzogen wird, dass man immer nur die nächsten 10 Sekunden sieht, die nächste Schlagzeile, und dann vergisst man vielleicht, was so eine Schlagzeile oder was so ein Terroranschlag auf einen Menschen ausüben kann, auf unterbewusster Ebene.
Mhm. Ja, oder dass auch andere Zustände schon, also wie beispielsweise jahrelang, also sehr viel zu arbeiten, dass das schon also so zu einer Gewohnheit geworden ist, also für den Körper, dass der das irgendwie gar nicht mehr merkt. Also was er da eigentlich ausgesetzt wird.
Das heißt, dass die Arbeit sozusagen das Leben geworden ist und dass man gar nicht mehr zwischen der Arbeit, also jetzt, wenn man jetzt mal die Arbeit als einfach das definiert, was man braucht, um leben zu können, um Geld ins Haus zu bringen, dass man halt nicht mehr merkt, dass es noch ein Leben neben der Arbeit gibt.
Ja, oder auf der anderen Seite zum Beispiel Arbeitslosigkeit, chronische, die verursacht ja auch also ein gewisses Maß an Stress. Also nur da prägt sich der Stress dann auf eine andere Art aus. Und dann merkt man das ja dann irgendwie auch nicht mehr. Und das ist dann wie so ein eher wie so ein niedrigschwelliger, aber wie sich sehr lang hinziehender Stress, der auch also auslaugend ist. Und also, dann, ja?
Also haben wir durchaus psychologischen Stress, der sich auf uns auswirkt, und dann körperlichen Stress, aber die hängen beide miteinander zusammen. Ich denke, die kann man auch nicht trennen, oder?
Die wirken sich wechselseitig, also die wirken sich gegenseitig, also praktisch aufeinander aus.
Also sie sind nicht wirklich voneinander trennbar, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt und man sich oft nicht bewusst ist, was jetzt die eigentliche Quelle ist des Stress. Ob das jetzt irgendwas ist, dass der Körper durch ein Trauma vielleicht in der Kindheit gespeichert hat. Also ich rede jetzt nur vom Körper und nicht vom bewussten, rationalen Denken. Oder irgendeine Situation, die man vielleicht in der Vergangenheit geraten ist oder in den letzten Jahren geraten ist, über die man sich halt nicht mehr bewusst ist, die bestimmte Mechanismen im Körper ausgelöst hat, Schutzmechanismen, die dann unterbewusst weitergehen.
Genau, das Ganze wird einfach verdrängt, also bis hin zu dem Punkt, dass sogar multiple Persönlichkeiten entstehen, also bei diversen Opfern von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch, das passiert ziemlich oft.
Das ist sozusagen die extremste Form von Stress und was es mit einer Person auslösen kann, dass eben mehrere Persönlichkeiten entstehen und die eine Persönlichkeit dann meistens nicht mehr weiß, was die andere Persönlichkeit macht. Aber das sind vielleicht Beispiele, die ein bisschen zu extrem für unsere Begriffe jetzt hier sind, über die wir hier reden wollen und über die Möglichkeiten, den Stress zu reduzieren, die dann auch in dem Artikel näher beleuchtet werden.
Aber wir reden heute von einem gesellschaftlichen Stress.
Genau, der Stress, der sich tagtäglich auf uns auswirkt. Das ist zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vielleicht mal mit den Höhlenmenschen damals vergleichen, für den war Stress, wenn plötzlich ein Säbelzahntiger aufgetaucht ist. Das war natürlich überlebenswichtig, dass er da schnell reagiert, wegrennt oder sich schützt irgendwie. Und sobald der Säbelzahntiger dann weg war, konnte er sich wieder entspannen und ruhig bleiben. Und heutzutage haben wir heute, kann man eigentlich sagen, sei es Chefs, sind auch Säbelzahntiger oder können Säbelzahntiger sein, die setzen unter Stress, oder auch viele andere tägliche Situationen, die uns ständig unter Stress setzen. Und wie wir vorhin auch gesagt hatten, dass wir uns dessen gar nicht mehr bewusst sind, was uns denn alles heutzutage noch unter Stress setzt.
Genau, einmal das. Und dann ist es ja auch so, dass der Körper zusätzlich auch noch unter Stress gesetzt wird durch bestimmte Arten von Nahrung. Ja, wenn es praktisch, was dann eigentlich nicht mehr Nahrung genannt werden kann. Oder halt auch sowas wie Mobilfunkstrahlung, Wifi-Strahlung.
Ja, das ist direkter physiologischer Stress, genau, somatischer Stress.
Genau, und letzten Endes sind halt auch Entzündungen im Körper sind auch Stress. Zumindest wenn man das mal so betrachtet. Wenn man etwas Falsches essen, der Körper muss es halt auswerten oder halt verwerten, besser gesagt. Und da sind Stoffe drin, die er nicht verträgt. Das ist auch Stress. Und letzten Endes kann man auch sagen, auch Autoimmunerkrankungen sind ganz massiver Stress für den Körper, weil er bekämpft sich selber, findet sich ständig in einem Kriegszustand. Aber eine andere Frage ist natürlich auch bei Stress, ist denn Stress nur schlecht oder hat es auch eine wichtige Funktion? Weil ich hatte ja vor uns gerade das Beispiel von unseren Höhlenmenschen genannt, dass er kommt plötzlich ein Säbelzahntiger oder man kann auch jetzt ein Reh nehmen, wo ein Wolf kommt zum Beispiel, dann ist natürlich Stress überlebenswichtig.
Einmal das, genau. Also, und dann gibt es einfach auch sogenannten, in Anführungsstrichen, gesunden Stress, der uns praktisch dabei hilft, einfach auch innerlich zu wachsen und Herausforderungen zu meistern. Neues zu lernen und so weiter. Also somit dieses gibt es auch nur. Es ist natürlich erstmal eine schwierige Sache, gerade in unserer heutigen Zeit zu erkennen, wann ist der Stress noch gesund und wann ist er zu viel. Ne? Gerade wenn wir uns in einem Dauerzustand befinden.
Also da muss man sagen, der Stress ist einfach unsere natürliche Reaktion oder Emotion. Die Frage ist, wie lange dieser Stress andauert und auf welche Ereignisse. Man kann sich schon vorstellen, im Stress schnell zu geraten, wenn man irgendein Raubtier sieht oder wenn man die ganzen Wachstunden, 16 Stunden unter Stress steht. Und das Ganze wird noch schlimmer gemacht dadurch, dass dieser Stress meistens unbewusst ist, weil das zu einem Normalzustand geworden ist.
Ja. Maria, du wolltest noch was sagen?
Ich glaube, das hat sich schon erledigt, aber da ist wieder was Neues, und zwar wollte ich so ergänzen, so mit diesem Stress, der uns nicht bewusst ist. Das ist beispielsweise so diese Erfahrung, wenn man wirklich in einer großen Stadt lebt, wo man wirklich tagtäglich sehr vielen Menschen, Autos, Fahrradfahrern und so weiter begegnet und also die immer mehr im Wachstum begriffen ist und wo wirklich auch immer mehr Lärm dazu kommt. Also Lärm ist ja auch ein Stressfaktor. Und wenn man dann mal rausgeht, dann oder dann für mehrere Tage weg ist, dann wird einem das eigentlich bewusst, in was für einer stressvollen Umgebung man eigentlich lebt.
Genau. Und ich glaube, deswegen merken viele Menschen diesen Stress nicht, weil sie sich ständig dem ausgesetzt sind. Also sie nehmen Milchprodukte, irgendwelche glutenhaltige Nahrung und anderes Zeug und sogar wenn sie rausgehen, irgendwo in die Natur, sie werden keinen großen Unterschied merken.
Ja, also wenn die, wenn noch also Sachen präsent sind, also die auch die diesen Stress auslösen, also die eben diese Entzündungen im Körper bewirken und dann durch diese Entzündungen natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, wenn sie mit der Familie unterwegs sind und durch solche Entzündungsreaktionen sie dann auch schneller in so einen Reaktionsmodus verfallen, wenn es zum Streit kommt. Das stresst ja auch wieder und ich denke mal, das retraumatisiert wahrscheinlich auch in gewisser Weise wieder. Und das verstärkt sich ja dann alles also miteinander, wenn das Sinn macht.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Zu der Ausführung gerade, dann bedeutet es ja eigentlich, dass um überhaupt darauf aufmerksam zu werden, dass man unter Stress leidet, dann braucht man ja bestimmte Möglichkeiten, zumindest kurzzeitig am Anfang aus dem Stress zu kommen, dass man überhaupt sieht, unter was für einem Stresslevel man sich überhaupt befindet.
Ich glaube nicht, dass das kurzzeitig geschehen kann.
Ja, das kommt darauf an, also wie ausgeprägt der Stress bei einer Person ist. Also ich weiß von mir, dass wenn ich rausgehe in die Natur, dann braucht es nicht lange und es wirkt auch gleich und ich kann mich entspannen. Wenn jetzt natürlich aber jemand unter Dauerstrom steht und wirklich über lange Zeit zu viel Stress ausgesetzt ist, dann braucht es natürlich mehr Zeit, bis sowas wie ein Ausflug in die Natur Wirkung zeigt. Ja.
Das heißt, es trifft eigentlich wahrscheinlich auf die meisten Leute zu, dass sie eine längere Periode brauchen, indem sie erstmal vom Stress runterkommen durch bestimmte Vorgehensweisen, eben durch die Änderung der Ernährung zum Beispiel oder durch Meditation vielleicht.
Das bringt auch ein interessantes, gut, dass du das aufbringst, weil was machen denn die Menschen, wenn wir uns so umschauen, um mit ihrem alltäglichen Stress umzugehen? Ne, da haben wir die allseits akzeptierte Gesellschaftsdroge Alkohol auf der einen Seite. Dann gibt es natürlich, die Menschen sind ausgebrannt, nehmen Sachen zu sich wie hoch koffeinisierte Getränke, Kaffee oder Energy Drinks. Dann natürlich der Zuckerflash durch diverse Süßigkeiten oder generell Kohlenhydrate, um die Illusion zu erschaffen, oh, ich habe wieder ein Energiehoch, was natürlich schnell wieder verfällt. Also die Leute, natürlich wurden sie in den ganzen letzten Jahrzehnten darauf trainiert, sich selbst zu medikamentisieren durch diverse, in Anführungsstrichen, Lebensmittel. Und andererseits greifen sie schon instinktiv nach diesen Sachen halt auch, ne? Also sie wissen, irgendwas stimmt nicht und versuchen durch irgendwelche Substanzen das wieder ins Gleichgewicht.
Genau, einfach um sich normal zu fühlen. Ja. Nicht gut, sondern normal, einfach normal. Und da habe ich ein paar Zahlen in diesem Artikel gesehen. Und
die beziehen sich, glaube ich, auf Amerika.
Genau, die beziehen sich alle auf Amerika, aber die sind wirklich erschreckend. Also die USA machen nur 5% der Weltbevölkerung aus und konsumieren dabei 2/3 alle weltweit verschriebenen Psychopharmaka.
Wahnsinn.
Ein Viertel aller amerikanischen Frauen zwischen 40 und 60 nehmen Antidepressiva.
Prozac. Ganz groß.
6 Millionen amerikanische Kinder zwischen 4 und 17 Jahren, die mit ADHS diagnostiziert wurden, bekommen Ritalin und ähnliche Psychostimulantien verschrieben. Und dazu kommt natürlich noch Alkohol, Marihuana, Kokain, Halluzinogene und was weiß ich noch. Und ja, da ist fast niemand mehr ausgeschlossen.
Das heißt, wenn man alles zusammenzählt, dann scheint es fast so zu sein, dass zumindest in Amerika eigentlich jeder unter irgendeiner Art von Droge oder irgendeine Art von Sucht lebt, um sein Leben besser gestalten zu können.
Oder einigermaßen erträglicher.
Genau, erträglich, um von unserer Realität zu fliehen, würde ich sagen.
Genau, und Zucker.
Um sich abzustumpfen.
Mhm. Und Zucker ist letzten Endes auch eine gute Droge, wie sie Jesse vor uns genannt hat, dass man halt noch mehr Zucker isst, um sich halt wieder normal zu fühlen und besser zu fühlen letzten Endes. Genau, und deswegen ist halt, bezeichnet halt auch Dr. Segura eben, dass halt eine Stressepidemie ist und wie gerade Serge die Zahlen genannt hat, dass die wirklich erschreckend ist, wie viele Menschen eben Pharmazeutika zu sich nehmen, um sich wieder normal zu fühlen.
Oder eben andere Mittel, die den Stresslevel subjektiv herunterbringen sollen, aber in Wirklichkeit den Stresslevel erhöhen, wie Alkohol, schlechte Ernährung etc.
Ja, und das bewirkt einen regelrechten Teufelskreislauf. Also dass ja diese Sachen eigentlich, also die man nimmt, so in der Hoffnung, dem zu entfliehen, ja genau, also die Erhöhung des Stresses oder die Bedingungen oder die Stresstoleranz herabsetzen, so dass man dann wieder danach greift und dann schaukelt sich das immer weiter auf.
Ich habe da noch ein paar Zahlen, also die beziehen sich auf Europa. Also laut einer Studie, fast 40% der Europäer kämpfen mit psychischen Erkrankungen aller Art. Und du meintest vorhin, Jesse, dass die Warteschlangen zu Psychologen, die dauern bis 6 Monate aktuell?
Ja, also mindestens 6 Monate. Müssen die Menschen in Deutschland warten, wenn sie in psychotherapeutische Behandlung wollen. Und das sagt ja schon mal aus, wie viele eigentlich psychologische Behandlung brauchen. Dass es mehr geworden ist einerseits und dass es eben auch zu wenige Psychologen gibt.
Ja, und da ist auch also ein Überangebot, eine Übernachfrage an Leuten, die wirklich also psychologische Hilfe benötigen, die nicht mehr können.
Mhm. Genau, und dann gibt es auch noch einen Auszug aus einer Studie, das halt gemeldet wurde, oder zumindest im Jahr 2013, dass halt insgesamt die Einnahme von Antidepressiva in den USA in den letzten beiden Jahrzehnten um fast 400% gestiegen ist. Das muss man sich mal überlegen. Letzten Endes, man kann natürlich, also definitiv sind Langzeitwirkungen von Antidepressiva sind natürlich schlecht, aber vielleicht um kurzzeitigen Menschen zu helfen, sind sie trotzdem noch ganz hilfreich. Aber wie gesagt, die Langzeitwirkung hilft halt den Menschen letzten Endes auch nicht mehr.
Ist auch interessant, dass gerade in Amerika diese Zahlen so extrem hoch sind. Das sind, glaube ich, weltweit die höchsten Zahlen. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es eben das Zentrum des Imperiums sozusagen ist und sich da irgendwas über die eigentlich gesamte Welt, kann man fast schon sagen, ausgebreitet hat und eben auch immer mehr Menschen außerhalb von Amerika zu solchen Mitteln greifen, obwohl es eigentlich andere Mittel gibt, die dabei helfen können, den Stresslevel runterzubekommen und
ohne Nebenwirkungen. Ohne noch kränker zu werden.
Ohne Nebenwirkungen und eben die Realität wieder anzufangen zu sehen, wie sie ist und nicht immer unter diesem Stressniveau.
Das ist auch ein ganz gutes Stichwort mit der Realität, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Unsere Aufgabe ist es ja eigentlich hier auf dieser Welt, dass wir lernen, mit der Realität umzugehen, so wie sie ist. Wenn wir das lernen, dann lernen wir gleichzeitig auch, wie wir auf die verschiedenen Dinge, die so auf uns im Leben zukommen, am besten reagieren können und nicht dabei untergehen oder dadurch krank werden oder zusammenbrechen und so weiter. Und durch dieses ganze Abstumpfen, wie der Serge meinte, durch die verschiedensten Substanzen oder durch das Dissoziieren und davor fliehen, werden wir nur immer und immer unfähiger, mit der Realität und dem Leben umzugehen. Ja, und das sieht man ja auch massenhaft, ne? Menschen, die dissoziieren durch hirnlose Beschäftigungen wie Videospiele ja, und sich mit Drogen vollpumpen.
Das ist halt dann auch, was Dr. Segura meinte, dass eben durch die ganze Medikamenteneinnahme, sei es jetzt legal und illegal, eben eine Zombination entsteht. Dass sie einfach nur irgendwie Zombies sind, damit man nur noch funktioniert, den Geist irgendwie stellen kann, damit man noch funktioniert in der Gesellschaft, um arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, was ja auch unbedingt dazugehört. Steht ja ohne Frage, aber einfach, wenn man das mal betrachtet, ist es schon erschreckend.
Ja, dieses Funktionieren müssen ist halt auch ein wichtiges Schlüsselwort, weil jetzt mal abhängig von den ganzen Dingen, die wozu wir in der westlichen Gesellschaft erzogen wurden von Industrie und so weiter und Politik. Es gibt noch diesen Aspekt davon, dass den Menschen der Sinn in ihrem Leben fehlt. Ja, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier und so weiter? Natürlich, wenn man sich die ganze Zeit im Hamsterrad bewegt, dann hat man keinen Sinn. Dann muss man irgendwie diese Gefühle von Depression, die ja kommen aus einem fehlenden Sinn, ja, irgendwie muss man damit umgehen. Mhm. Wenn man dann erzogen wurde, das einfach zu betäuben, also das ist ein Problem. Aber darum sprechen wir heute darüber.
Mhm. Das Problem ist, dass wir alle zu Konsumenten erzogen wurden.
Mhm. Ja, oder dass einfach Erwartungen, die man irgendwie an das Leben hatte, je nachdem, in welchem Familienkontext man aufgewachsen ist, einfach enttäuscht werden und man desillusioniert wird und dann eben auch also zu diesen ganzen Sachen greift, also wozu ja auch also Geld, also die Sucht danach, Geld auszugeben und sich immer Dinge zu kaufen. Ich denke, das gehört auch mit dazu, also sich zu betäuben.
Und aus der einst nützlichen Funktion, oder Stress ist trotzdem immer noch nützlich heutzutage, entsteht halt irgendwann das Schlimmste, halt eine Depression. Das ist halt die schlimmste Form von Stress, dass Menschen halt an Depressionen erkranken und was halt dann eben zu diesen Pharmazeutika führt, dass man eben wieder halbwegs normal funktionieren kann. Das ist die schlimmste Form von Stress.
Und leider ist es bei vielen Menschen so, dass es erst zu dem Punkt kommen muss, in dem sie depressiv werden, in dem sie dann anfangen, nach Lösungen zu suchen, die vielleicht außerhalb dessen sind, was sie so täglich erfahren.
Aber viele kommen da gar nicht raus, glaube ich.
Ja, auch selbst den Ärzten fehlt ja einfach das richtige Wissen, also viel. Ja,
sie schreiben irgendwelche Medikamente vor und das Ganze wird nur noch schlimmer gemacht.
Ja, und die haben auch oft nicht die Zeit, also sich mit alternativen Dingen, also mit alternativen Ansätzen noch zu beschäftigen. Also weil die ja auch also sehr überfordert sind, schon allein, also mit den Leuten, also die nach einer allgemeinmedizinischen oder so, also nach so einer generellen Behandlung suchen, also von ihren Erkrankungen.
Die stecken halt genauso in diesem Hamsterrad drin wie alle anderen auch und Ärzte wahrscheinlich auch ganz besonders. Viele Ärzte auf jeden Fall.
Aber viele stecken direkt in diesem System, glaube ich, weil sie davon profitieren.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Ja, das System ist so aufgebaut, dass die Ärzte halt davon profitieren, dass sie irgendwelche pharmazeutischen Medikamente den Leuten verschreiben, die eben nicht das eigentliche Grundproblem lösen, sondern eben nur ein Symptom, vielleicht kurzzeitig.
Ja, das ist das eine, denke ich. Und das andere, das ist, also dass viele diesem System auch glauben, also weil sie schon, also von der Universität an, also vom ersten Studienjahr an, quasi also darauf angelernt werden. Also dass das nun so ist und dass dieses Medikament nur gegen das hilft und so weiter, eben so ein sehr, also und sehr linear lernen und also denken.
Genau, und die Pharmafirmen tun dann noch ihr Übriges dazu. Die kommen natürlich auch Kliniken besuchen, teilen Geschenke aus. Und dann ist natürlich nach dem Gesetz, dass man gerne was zurückgibt, dass man halt auch die Medikamente dann nimmt und bei Studien vielleicht auch mitmacht. Also das ist durchaus gängige Praxis, dass da Werbung gemacht wird. Sei es kleine Geschenke und dann, dass man halt Medikamente mit beschreibt, verschreibt. Genau. Gut, aber was sind denn jetzt so ein paar negative Auswirkungen? Okay, da sind jetzt natürlich schon sehr viele negative Auswirkungen. Das heißt, immer mehr Menschen nehmen Medikamente, aber gibt es denn noch ein paar andere Zahlen? Zumindest habe ich ja noch welche. Das heißt, gerade das Selbstmordthema ein sehr großes Thema mit dabei ist. Zum einen, dass halt zumindest im Jahr 2013, dass eben in Irland eine sehr große Selbstmordrate war oder die höchste Selbstmordrate in Europa hatte, zumindest damals. Dann dürfen wir nicht vergessen, 2008, 2009, dass die Wirtschaftskrise losging, gerade in den USA, die uns natürlich auch in Europa getroffen hat, wie es heißt, Griechenland und Spanien. Da stiegen natürlich dann auch die Selbstmordraten leider sehr hoch. Und genau, Frankreich gehört auch noch dazu. Ja, das ist natürlich dann auch so eine direkte Auswirkung von Wirtschaft zum Beispiel. In Schweiz zählt auch noch mit dazu, hat auch eine sehr hohe Selbstmordrate. Und auch Bulgarien gehört mit zu den höchsten innerhalb von Europa, auch im Jahr 2013. Wie es heute aussieht, kann ich leider auch nicht sagen. Aber Auf jeden Fall sehr viele Länder. Aber das ist natürlich jetzt nicht nur in Europa, sondern auch in Indien kommt das vor und auch in Japan. Also weltweit sind damals auch diese Selbstmordraten sehr angestiegen.
Also weltweit scheint der Stresspegel anzusteigen und die Leute finden irgendwie keinen Ausweg mehr und im schlimmsten Fall versuchen sie sich halt dann umzubringen oder bringen sich um. Was natürlich auch die Frage aufkommen lässt, gibt es da vielleicht bestimmte Kreise oder Personen, die davon profitieren könnten, dass die Bevölkerung im Allgemeinen unter Stress ständig steht?
Sehr gute Frage.
Ja, also auf jeden Fall die Kreise, die nicht wollen, dass eine große Masse an Bevölkerung ins Nachdenken kommt über den Zustand und wer dahinter steht.
Und das fragt auch Dr. Segura hat halt auch diesen Enkopelian zitiert, oder es war eine Studie, auf die dieser Artikel basiert, und er fragt halt auch, was zum Himmel geht hier vor, warum sorgt die Medizin und all die anderen unglaublichen wissenschaftlichen und technologischen Erfindungen in jedem Bereich unseres Lebens nicht für eine Verminderung unseres Stresses? Und warum weist sie uns nicht den Weg? Also genau diese Frage, warum ist das so? Was steckt dahinter? Und das hängt ja dann, kann man halt dann auch darüber hinausgehen, warum es halt einfach diese Hysterie und diesen Nervenzusammenbruch, den weltweiten oder gesellschaftlichen, einfach gibt. Und da hat auch Scott Peck, der ist eigentlich auch relativ bekannt, zum einen geschrieben, in seinem Klappentext von Der wunderbare Weg, das Leben ist schwer, schrieb der Psychiater M. Scott Peck auf dem Buchrücken seines internationalen Bestsellers Der wunderbare Weg. Stress, Schwierigkeiten, Enttäuschung, Unfälle, Krankheit, Unglück, Grausamkeit, Verrat und all das ist in unserem Leben unvermeidbar. Genau, und er geht dann halt noch weiter, oder hat zumindest vermutet, dass in 50er, 60er Jahren noch alles gut war, alles super war und dann Stück für Stück halt die Gesellschaft immer mehr zusammengebrochen ist und sich alles aufgelöst hat, dass eben zu dem kommen dann gleich Demagogen und Soziopathen die Macht übernommen haben und zusätzlich diesen Stress verbreitet haben oder Druck auf die Gesellschaft ausgeübt haben.
Es geht auch um die Zerstörung der Familien, also von menschlichen Beziehungen, von normalen menschlichen Beziehungen. Und
es beschreibt, glaube ich, Dr. Segura auch in ihrem Artikel recht gut, wie die Zerstörung der Familie gerade hier im Westen in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben wurde und dass eben das eigentlich die Grundfeste ist für die normale Entwicklung eines Menschen. Also eine funktionierende Familie um sich herum zu haben und nicht irgendwie Eltern, die sich getrennt haben und fast keine Geschwister da sind.
Patchwork-Familien.
Ich meine, wenn man vergleicht, wie viele Frauen heute arbeiten müssen, also Frauen mit Kindern und keine Ahnung, noch vor 30, 40 Jahren, dann wird das schon ziemlich deutlich.
Ja, und dann kommt auch noch, geht ja auch ein Verfall von Werten einher. Beispielsweise wirklich Werte wie also langanhaltende Beziehungen, Vertrauen, Treue, dass das auch irgendwie so zersetzt wird. Und dadurch verlieren einfach Menschen also das Gefühl eines Halts.
Vielleicht auf die Frage zurückzukommen, warum das so geschieht und was vielleicht die Gründe dahinter sein können, können wir uns vielleicht auch ein bisschen die Wissenschaftler anschauen, die vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika verschifft wurden, zum Beispiel unter dem Projekt Paperclip, und was die dann für Experimente schon unter der Nazi-Herrschaft durchgeführt haben an Menschen, um zu sehen, wie sie diese Menschen so stressen können, dass die einfach nur Ja sagen und sich eigentlich die ganze Zeit unter diesem Stresspegel befinden, dass sie gar nicht außerhalb ihres Kokons sozusagen schauen können. Und was dann natürlich dazu führt, dass diese Personen oder die Gesellschaft als Gesamtform nur noch mit sich selbst beschäftigt ist und nicht mehr das größere Ganze sieht und vielleicht auch nicht die Ursache sieht oder eine der Ursachen sieht, warum die Welt so ist, wie sie ist.
Also diese Wissenschaftler, die haben sich wahrscheinlich also mit Pavlovs Überlastungshemmungsexperimenten beschäftigt.
Garantiert, ja.
Unter anderem, ja.
Ich glaube, da gab es noch viel schlimmere Sachen. Aber ich glaube, worüber wir hier reden, ist dieser Prozess der Poneurogenese. Und dieser kulturelle Verfall ist einfach eine Stufe davon. Mhm. Also kurz vor dem kompletten Kollaps.
Und wer sich fragen sollte, was Poneurogenese heißen soll, der kann vielleicht eine unserer letzten Shows über die Poneurologie,
politische Poneurologie,
genau, nochmal sich zu Gemüte führen und vielleicht das Buch dazu lesen, und dann wird vielleicht zumindest in bestimmten Aspekten klarer, warum die Gesellschaft gerade hier im Westen so den Berg runterläuft, ne?
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes und bewusstseinserweiterndes Buch.
Also ich meine, wie tief kann es noch gehen, wenn, also ich glaube, wir haben schon über Jordan Peterson gesprochen und wie er sich quer dagegen gestellt hat, gegen diese neuen Pronomen für diese LGBT-Community-Vertreter. Mhm. Und also ich meine, heute wird sogar Pädophilie irgendwie noch
vernormalisiert
und irgendwie auch gefördert. Also heute sagen sogar manche, dass Pädophilie ist eine neue Art der Sexualorientierung. Dass die Menschen quasi nicht einem bestimmten Gender, Geschlecht geboren werden, sondern das ist unbestimmt. Und sie können sich dann später entscheiden, welches Geschlecht sie annehmen wollen. Also das ist echt krank. Und interessant ist auch, ich habe neulich über Freud gelesen, diese ganzen Ideen kommen von Freud, unter anderem von Freud.
Mhm. Wurden dann später natürlich durch bestimmte Leute weiterentwickelt und in eine noch, sagen wir mal, pathologischere Richtung gesteuert, als sie vielleicht am Anfang der Fall waren.
Ja.
Ja, das ist auch, wenn man also Kindern kein Geschlecht zuspricht, dann das ist ja wie, als ob man sie also ein ganzes Stück depersonalisiert und dadurch auch also verobjektiviert. Das ist mein Eindruck. Und dadurch also so legitimiert, so ungefähr, ja, also die können wir uns, ja, also mit denen können wir machen, was wir wollen.
Also sie nennen das Schulausbildung und ich glaube, da gab es ein paar Artikel auf dem deutschen Sort oder irgendwo im deutschen Internet, dass sogar 8- oder 9-Jährige diese Sexualausbildung bekommen. Also, dass ihnen erzählt wird, welche Arten von Geschlechten gibt es und welche Arten von Sex und so weiter. Und ja.
Das geht ja zumindest schon in Amerika so weit, dass die Grundfeste der Biologie sozusagen damit erschüttert wird, dass bestimmte Fächer existieren, ich glaube, die heißen sowas wie Gender Studies oder sowas in der Art, wo eben diese Professoren, ja, das sind Professoren, ernsthaft den Kindern mitteilen, dass sie ohne ein Geschlecht geboren werden.
Und sie können sich aussuchen, welches sie für sich wählen.
Genau, und irgendwann später können sie sich dann auswählen, wer sie wirklich sind.
Und nicht nur das ist ihr Recht, weil sie Geschlecht später aussuchen oder zu jedem Zeitpunkt. Und jeder um sich herum muss das akzeptieren und sie mit bestimmten Pronomen nennen.
Genau, und wenn das nicht passiert, dann könnte die Person dann so eine Art von Rage, wer ist das auf Deutsch? Wut entwickeln, und diese Wut ist gerechtfertigt natürlich dann gegenüber der anderen Person, die dann sagt, ja, ich sehe doch, du bist eine Frau.
Also, ich bin keine Frau, ich identifiziere mich als eine Laterne und ich will auch so angesprochen werden.
Ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Also Jordan Peterson meinte, in Toronto, glaube ich, da gibt es bereits Gesetz, der quasi sagt, dass bestimmte Menschen, wenn sie mit bestimmten Pronomen genannt werden sollen, dann müssen sie so genannt werden, sonst können die anderen Menschen strafrechtlich verfolgt werden. Es geht schon so weit.
Also das heißt eben, ja, unsere Gesellschaft verfällt immer mehr, geht immer mehr kaputt und nimmt total absurde Züge an, wo eben auch der Peterson meint, ja, man muss dagegen was sagen, ansonsten enden wir genauso wie der Nazireich. Und das steht höchstwahrscheinlich auch wieder kurz davor, wenn man eben nicht seine Stimme nimmt, die man hat, und halt auch dagegen etwas tut oder dagegen etwas sagt und halt auch veröffentlicht. Das ist zumindest die Meinung von Peterson. Und ja, genau. Aber was, weiter zum Stress. Wie werden wir denn noch unter Stress gesetzt? Was gibt's denn da noch? Also zum einen, wir hatten es jetzt am 22. März gehabt in London. Und das erleben wir ja fast monatlich oder täglich, gerade wenn Sie mal unsere Kategorie Kindergesellschaft betrachten, dass immer mehr Menschen jemanden erschießen. Dort gibt es einen Totschlag, der fährt in ein Auto über mehrere Menschen drüber. Das kommt fast wöchentlich vor, solche Sachen. Und halt jetzt ganz aktuell eben, was in London geschehen ist. Und Joe Quinn und Neil Bradley haben da ursprünglich zum anderen Artikel zum Boston-Marathon mal geschrieben. Ich lese kurz vor. Viele der älteren Europäer sollten mit der Strategie der Spannung in Europa während des Kalten Krieges vertraut sein. Die Strategie der Spannung wurde von amerikanischen und europäischen Agenten der Regierung eingesetzt und zielte darauf ab, die öffentliche Meinung zu spalten, zu manipulieren und zu kontrollieren. Und zwar mittels Angst, Propaganda, Desinformation, psychologischer Kriegsführung, Agentenprovokateuren sowie Terroranschlägen unter falscher Flagge. Die Theorie kam mit Anschuldigungen auf, die Regierung der USA habe zusammen mit der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 rechtsradikale Terroristengruppen in Italien und der Türkei, wo der Kommunismus immer beliebter wurde, unterstützt, um unter der Bevölkerung Panik zu verbreiten, die dann wiederum nach stärkeren und diktatorischen Regierungen rufen würde. Das heißt, das Ziel, oder kann man wirklich ganz salopp so sagen, das Ziel von solchen Anschlägen ist, zum einen halt die Menschen weiterhin unter Stress zu setzen, unter Angst zu setzen, damit sie dann eben die Regierung um Hilfe bitten, wir brauchen eine stärkere Hand, wir brauchen stärkere Gesetze, bitte hilft uns. Das ist ein Resultat davon. Und erzeugt natürlich auch Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Und selbst Josef Stalin hat mal gesagt, oder soll mal gesagt haben, der einfachste Weg, ein Volk zu beherrschen, besteht darin, Terroranschläge zu verüben.
Genau. Und ja, da geht es noch weiter. Die Bevölkerung wird nach entsprechenden Gesetzen rufen, sobald ihre persönliche Sicherheit bedroht ist.
Genau das sehen wir im Westen. Also nicht nur in Amerika, sondern eben auch in Deutschland, wenn wir uns mal die Flüchtlingskrise anschauen und was jetzt in Deutschland, in anderen Ländern passiert, mit, sagen wir mal, Parteien, die dafür eine Lösung finden oder Lösungen vorschlagen, wenn sie dann in der Regierung wären. Und im Endeffekt, wenn man das mit der Zeit vor Nazi-Deutschland vergleicht, dann sind es im größeren Kontext schon ähnliche Situationen, die sich hier abzuspielen scheinen. Und es liegt halt an jedem von uns, wie er persönlich mit diesem Stress umgeht, wie er dann von dem Stress auch persönlich betroffen wird oder nicht.
Ja, doch. Also ich denke, da ist auf jeden Fall, also ich glaube, je mehr man weiß über diese Sachen, also habe ich für mich gemerkt, also umso besser, also ist es möglich, also damit klarzukommen, weil man diese Sachen besser einordnen kann. Also woher das kommt und also wie das zusammenhängt. Also wie kommen diese Terroranschläge eigentlich wirklich zustande? Und was ist eigentlich genau das Problem dahinter? Und
was ist die Zielsetzung dahinter?
Ja. Die Zielsetzung ist halt auch, was ich gerade vorgelesen habe, das Zitat von Joe Quinn und Neil Bradley. Das ist halt natürlich auch, was Daniele Ganz in seinem Buch behandelt hat, NATOs Geheimarmeen. Da geht er wirklich explizit und eben wie ein Historiker, weil ein Historiker ist, halt vor und beschreibt halt genau diese Situation. Zum einen Gesellschaft zu spalten und unter Stress zu setzen, damit sie eben beherrschbar wird und sie eben danach rufen, ja, wir brauchen stärkere Gesetze.
Ja, einfach Menschen oder unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen einfach gegeneinander auszuspielen.
Und wie wir es bei London gehört haben, ja, ISIS hat sich sofort bekannt, dann sind es natürlich wieder die bösen Flüchtlinge, die dran schuld sind, oder die werden sofort verdächtigt. Es wurde auch ein schwarzer Mann mit Bart erschossen. Halt wieder dieses typische Klischees, ein Mann mit Bart, vielleicht sogar Muslime am Ende, wird diese ganzen Vorurteile weiter geprägt werden. Und wenn man natürlich dann pauschalisiert und denkt, ja, alle Flüchtlinge sind Terroristen, was natürlich nicht stimmt. Aber da, das ist das Ziel davon, oder ein Ziel davon.
Ja, und dadurch, und man übersieht dann halt eben auch, also andere Details und schießt sich dann auf ein bestimmtes Narrativ ein. Und damit dient man dann diesem Ziel, also was die Mächtigen verfolgen.
Mhm. Genau, wenn...
Beispielsweise, dass da noch ein zweiter Mann im Auto gesessen hat.
Mhm.
Genau. Also ein Weißhäutiger, der das Auto wahrscheinlich sogar gefahren hat.
Genau, und diese Details werden halt dann nicht weiter erwähnt und es ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkam. In Berlin war es zum Beispiel nicht so und glaube ich auch nicht in Nizza, aber war es wirklich einfacher. Es gab immer wieder Beispiele von sogenannten Terroranschlägen, die dann sehr groß aufgebauscht wurden in westlichen Medien, dass am Anfang viele Zeugen immer berichtet haben, es gab noch einen zweiten Schützen oder es gab noch eine zweite oder dritte Person. Und diese Berichte verschwinden dann sofort mit der Zeit, dass es jetzt der Böse ist, wofort alles drauf projiziert werden kann. Es gab nur einen, es war dieser Terrorist, der ist dran schuld. Und man hört dann nachher nicht die andere Geschichte, wer wirklich dran schuld ist.
Ja, das Ironische daran, dass die Psychopathen, die oder Soziopathen, die an der Macht stehen, also sie können per Definition keinen Stress erfahren, weil sie halt kein Gewissen haben und nur primitive Emotionen, die sind quasi geschützt gegen Stress.
Mhm.
Und sie spielen einfach mit dieser Schwäche der menschlichen Psyche. Und die spielen das gegen uns aus, gegen normale Menschen.
Weil sie eben wissen, wie normale Menschen reagieren auf bestimmte Stressoren und wie sie dann diese Stressoren nutzen können, um ihre eigene Agenda weiterhin durchzuführen und vielleicht noch mehr Macht zu erlangen, noch mehr Kontrolle über die Bevölkerung. Und ja, das scheint es zu sein, was wir nicht nur in Deutschland, sondern global erleben.
Und wie können wir uns jetzt vor sowas schützen?
Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir zum Schutz übergehen. Ist halt auch die Frage der Pharmazie oder allgemein der Big Pharma und Psychiatrie überhaupt. Zum einen ist eben nicht das Ziel, Menschen zu behandeln, sondern Menschen zu kontrollieren. Davon, eben mit dieser Pharmazie, Menschen werden ruhig gestellt, man ist zwar, wird zwar unter Stress gesetzt, und dann hat Krishnamurti noch gesagt, Regierung und Pharmaindustrie haben sich zusammengetan, um sicherzustellen, dass sie sich wieder einfügen und an eine zutiefst kranke Gesellschaft anpassen können. Dass diese Zusammenarbeit vorhanden ist.
Ja, wenn eine Gesellschaft so durch psychopathisches Gedankengut infiltriert ist, wie unsere Gesellschaft, dann ist es kein Wunder, dass dann auch Institutionen, die eigentlich für den Menschen gedacht sein sollten, sich in eine Richtung entwickelt haben, die eigentlich genau das Gegenteil fördert und für die Eliten ihre Macht erweitert und für uns unsere Stresslevel erhöht.
Genau, und das wurde auch, ich weiß nicht, wer es von uns jetzt gesagt hat, dass es Ziel hat, ist von den Menschen, dass sie keine Fragen mehr stellen, sondern einfach nur die Tabletten nehmen und ruhig sind, einfach ruhig gestellt sind. Es ist zwar auch ein Kontrast, wir haben vor uns, ich glaube, Scott Peck hat das gesagt, wenn man halt unzufrieden ist, fängt man an, sich aufzulehnen. Und diese Unzufriedenheit, die trotzdem erzeugt wird von den Psychopathen, wird eben dann durch Tabletten und Stress, dass die Menschen halt so weit unten sind und sie überhaupt nicht mehr auflehnen können. Die totale Ruhigstellung, könnte man sagen, eben durch Drogen, sei es legal oder illegal.
Okay. Man wird apathisch gemacht.
Mhm, genau. Und man wird auch wirklich irgendwann apathisch, oder denke ich mal, dass das auch der Fall ist, immer wenn man wieder solche Meldungen hört, irgendwann ignoriert man diese Meldung, schon wieder, ja. Und dann sagt man vielleicht einfach, das waren natürlich wieder IS, waren wieder Flüchtlinge und so weiter. Dass man irgendwann dieses Bild einfach übernimmt, ohne mehr zu hinterfragen, wer ist denn wirklich dran schuld.
Das ist so. Man schaltet also ab und glaubt die Lüge unhinterfragt.
Genau, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dann erreicht werden kann. Also denke ich mal. Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ja, wenn wir jetzt in diesen ganzen Stress gesetzt sind und was wir auch tatsächlich sind, wie wir gehört haben, sei es Arbeit, sei es ganz einfache Sachen, die wir tagtäglich erleben und sei es schlimmstenfalls, dass wir die ganzen Terroranschläge mitbekommen, was können wir denn dagegen tun, um ja diesen Stress wieder abzubauen?
Also die erste Möglichkeit haben wir ja vorher schon erwähnt, um den Stresslevel zumindest so managen zu können, dass man vielleicht Raum für andere Möglichkeiten hat, ist eben die Ernährung. Mhm. Das ist ein großer Baustein. Und dazu haben wir, glaube ich, auch einige Shows in der Vergangenheit schon gemacht. Mhm. Also wer interessiert ist, kann sich die Shows vielleicht nochmal anhören und die dazugehörigen Bücher dann lesen. Zum Beispiel The Mute Cure auf Deutsch. War.
Muss ich kurz gucken. Fällt mir gerade auch nicht ein.
Ja, schauen Sie einfach die letzten Shows an und da gibt es
einiges. Was die Seele essen will, so heißt es.
Genau, was die Seele essen will. Mhm. Und es scheint halt so zu sein, dass eben die meisten Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, auf bestimmte Lebensmittel durch Stress reagieren. Also durch physikalischen Stress, der sich im Körper aufbaut. Und zu diesen Stressoren, diesen Hauptstressoren gehört eben Gluten an oberster Stelle zusammen mit Milchprodukten. Und wer diese
Transfette
und Kohlenhydrate, also übermäßiger Kohlenhydratkonsum, und wer hat mal versucht, diese Stressoren zumindest für eine gewisse Zeit aus seinem Körper zu eliminieren, fängt vielleicht an, selber zu merken, was sie dann im Körper auslösen.
Ich glaube, das sollte immer der erste Schritt sein. Das soll die Grundlage für langfristige Stress reduzieren sein. Mhm. Weil sonst, wenn der Körper ständig entzündet ist, wegen diesen ganzen Substanzen, dann bringt das andere auch nicht viel oder nur kurzfristig.
Das heißt einfach, ja, gibt es ja diesen ganz einfachen Spruch, du bist, was du isst, das trifft dann letzten Endes zu. Wenn man halt jetzt ständig nur entzündungsfördernde Sachen isst, dann steht natürlich der Körper auch nur unter Stress. Deswegen muss man halt, das muss halt auch jeder für sich selber rausfinden und jeder sollte sich dazu auch belesen und natürlich auch mit einem Arzt bereden, was könnte ich denn jetzt mit einführen und was sollte ich eben weglassen. Also immer das Gehirn mit einschalten und sich vorher genau informieren, bevor man irgendwelche Experimente startet. Aber es ist der erste Schritt, letztendlich sich Wissen anzusammeln und dann entweder ist man selber so mutig, man experimentiert mal oder man geht über einen Arzt, je nachdem.
Was ich vielleicht davor vergessen habe, vor dem ersten Schritt, ist vielleicht ein grundlegenderer Schritt, der eigentlich der ist, sich erstmal zu informieren. Mhm. Also erstmal Wissen anzusammeln, vielleicht auch aus Quellen, die man sonst nicht gewohnt ist, im Mainstream, und dann auf Grundlage dieses Wissens eben seine Entscheidungen zu treffen, um den Stress, seinen persönlichen Stress so gut wie möglich zu mindern. Denn konstanter Stress, wenn ein Mensch konstant unter Stress gesetzt ist, dann verhält er sich halt auch auf bestimmte Weise seinen Mitmenschen gegenüber und meistens auf negative Art und Weise. Mhm. Also das kann auch eine gute Motivation sein für viele Menschen, die vielleicht merken, wenn sie unter Stress stehen oder ständig unter Stress stehen, wie sie dann auf andere Menschen reagieren und wie sie mit den anderen Menschen umgehen, was oftmals ein sehr erschreckendes Bild sein kann.
Mhm. Okay, das heißt, Wissen ansammeln, Ernährung, also die hauptentzündungsfördernden Stoffe sind halt vor allen Dingen Gluten und Milch. Dazu kann sich jeder mal belesen und auch unsere anderen Radioshows mal reinhören, was wir da diskutiert haben. Und wir haben auch einige Artikel auch von Dr. Segura, die sich da auch gerne mal durchlesen können, wie man sich besser anpasst und auf was man denn alles achten sollte. Genau, und halt vor allen Dingen auch, was die Seele essen will, hatten wir auch in einer Show behandelt, auch ein sehr gutes Buch. Okay, also ganz wichtiger Punkt, Nahrung wäre ein Punkt, um Stress zu reduzieren, oder ein möglicher. Dann, was kann man noch machen? Sport, oder?
Ja, aber kein Ausdauertraining, weil das macht das Ganze nur noch schlimmer. also wegen Gelenkproblemen. Und das Problem ist, dass wenn man Ausdauersport macht, dann wird man versetzt in diesen Kampf- oder Fluchtmodus und da werden einfach die Nebennieren quasi ausgebrannt.
Also, und die sind ja auch für das Cortisol zuständig, eben das Stresshormon, oder?
Ja.
Ja. Also Joggen ist nicht so gesund, wie man es mal annimmt.
Also das führt auch zu einem Muskelverfall, der wiederum zu verminderter Fettverbrennung führt. Und ja, Ausdauertraining sorgt langfristig auch für ein erhöhtes Bedürfnis des Körpers nach Sauerstoff. Hm. Und generell fördert Ausdauertraining noch mehr Entzündung im Körper. Und wenn dann noch dieses Essen dazu kommt mit Gluten und Milch und Transfetten, dann ja.
Es hat bereits einige Studien gegeben, die gezeigt haben, dass ein sogenanntes hochintensives Intervalltraining am besten ist. Also praktisch, dass man, es geht gar nicht um die Dauer, sondern um die Qualität des Sports. Also dass man jetzt zum Beispiel, sagen wir, man steigt auf dem Fahrrad und fährt einen Berg hoch. Also dass man beim Maximum seiner Kraft, dass man die einmal richtig hochfährt. Oder eben, dann gibt es ja dieses typische, man joggt kurz und dann sprintet man ein Stück und dann geht man wieder, joggt man wieder ein bisschen oder geht, um damit bis der Herzschlag wieder runter. Genau, bis man wieder zum Ruhepuls kommt und dann sprintet man wieder ein Stück. Also das ist jetzt ein Beispiel für hochintensives Intervalltraining. Generell Krafttraining ist ja gut. Es gibt die Kettlebells, ne? Die Übungen, die man da machen kann. Muskeln aufbauen ist wichtig bei der ganzen Sache. Das ist,
also generell Krafttraining.
Ja. Mhm. Na, da muss ich gleich doch noch mal eine Frage einwerfen. Also wegen Krafttraining, also mit den Armen, sind da eher also Kettlebells oder Hanteln empfehlenswert?
Ich denke mal, das kommt auf die Person drauf an, vielleicht auch auf die Art und Weise, wie die Person vorher sich körperlich betätigt hat oder eben nicht betätigt hat, aber generell würde ich sagen, diese Kettlebells sind wahrscheinlich ergonomisch besser für den Körper als diese
Hanteln. Wobei man da auch aufpassen muss bei diesen Kettlebells, die richtig zu heben und zu bedienen, weil die sind sehr schwer. Also da auch vorher wirklich informieren, wie man sowas macht. Also man kann da auch wieder viel Schaden anrichten, wenn man da die einfach falsch hochhebt, weil die wahnsinnig schwer sind. Dann zieht man sich nicht nur eine Zerrung zu oder irgendwas anderes. Also da auch vorher erstmal belesen, wie man das... Also es gibt halt viel einfache Sachen. Man braucht keine Hilfsmittel, wie es Jesse genannt hat. Man kann kurzzeitig sprinten. Also gibt's auch andere Wege. Mhm.
Oder Intensivliegestütze machen und solche Sachen.
Mhm, ja. Genau. Also das eigene Körpergewicht nutzen und damit halt umzugehen, damit Krafttraining zu machen.
Da gibt es vielleicht noch einen zweiten Punkt, den ich erwähnen will. Neben der Ernährung, der vielleicht mindestens genauso wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger ist, ist zum Beispiel das Buch von Peter Levine. In Sprache ohne Worte heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das gibt's sogar im deutschen Sprachraum. Und er erklärt halt sehr eindrücklich, wie ein Trauma im Körper entsteht und wie man aus diesem Trauma, was ja immer, wenn man sich's eigentlich näher betrachtet, Stress, also ständige Stresssituationen verursachen ein Trauma im Körper, nicht nur im Körper, auch im Hirn. Und er erklärt halt durch Neuroscience, auf Deutsch heißt es
Neurowissenschaften.
Neurowissenschaften und eben die Wissenschaft über die verschiedenen Körperfunktionen, wie man aus diesen Situationen wieder herauskommen kann. Und er macht es halt auch klar, dass diesen ganzen Instinkte erstens im Körper und zweitens die damit verbundenen Gehirnschaltwege, die damit entstanden sind, wie man die für sich nutzen kann, um aus dieser Situation wieder rauszukommen und sozusagen wieder die Zügel bei der Kutsche wieder in die Hand nehmen kann. Also das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, das sich vielleicht jeder mal durchlesen kann, der der wissen will, wie Stress funktioniert, auf welchen Programmierungen es sozusagen basiert und was man effektiv tun kann, um sich wieder in die Realität zu begeben, sozusagen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, gerade in Bezug auf Trauma. Also es wird ja alles gespeichert im Körper. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was es sich lohnt zu lesen.
Okay, also haben wir, Peter Levine haben wir gerade gehört, sollte man durchlesen, dann Ernährung umstellen, um Stress zu minimieren oder zu verbessern und auch stärker gegen Stress anzukämpfen, dann Intervalltraining und was gibt's noch? Es gibt noch eine Sache, die man auch noch machen kann. Es gibt natürlich noch mehr, aber die wir zumindest ansprechen wollen.
Ja, da gibt's eine Sache, die wahrscheinlich schon jeder vielleicht mal probiert hat oder schon mal davon gehört hat, und die nennt sich Meditation. So banal es klingen mag, aber richtig angewendete Meditation also regelmäßig angewendet, kann große Veränderungen im menschlichen Körper und auch im Geist verursachen. Das ist vielleicht gerade für uns Leute hier im Westen ein bisschen irgendwie, ja, das weiß ja jeder, ne? Aber wer macht's denn wirklich? Wer setzt sich dahinter und versucht es,
das regelmäßig zu machen.
Regelmäßig zu machen und eben auch richtig zu machen.
Genau, und da haben wir halt auch eine ganz klare Empfehlung von uns. Das heißt, das Atemprogramm heißt Areolas, kommt aus dem irischen Gälischen und heißt Wachstum des Wissens. Wir stellen auch noch einen Link mit ein, damit Sie jetzt den Namen nicht verzweifelt suchen, wie man das wirklich schreibt. Stellen wir damit einen Artikel mit rein. Und das wurde von der Laura Nadjacek entwickelt, zusammen mit Dr. Segura. Die haben dieses Programm damals zusammen entwickelt und das basiert ja darauf, auf der Stimulation des Varusnervs. Und das gibt es eine bestimmte Atemtechnik, die man da erlernt. Das Programm ist auch online frei erhältlich, also Sie können das durchaus mal ausprobieren, hören sich alle Lektionen oder sehen sich alle Lektionen und dann probieren Sie es mal für sich aus, ob Ihnen das weiterhilft. Und es ist halt auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass funktioniert, die Stimulation des Varusnervs. Welches ist da erst nochmal ganz wichtig? Was ist denn überhaupt dieser Varusnerv? Weiß das jemand von euch?
Also das ist der zweitgrößte Nerv, der durch den gesamten Körper läuft, also vom Hirnstamm bis zu den Extremitäten durch den Darm hindurch. Und wenn man diesen halt richtig stimuliert, der eigentlich, also sagen wir es mal so, der Vagusnerv sollte eigentlich von Natur aus immer richtig stimuliert werden. Aber da unsere Gesellschaft ja so den Berg runtergeht, ist es einfach nicht mehr der normale Zustand des Menschen, dass der Vagusnerv richtig stimuliert wird und somit der ganze Körper-Geist-Verlauf richtig ablaufen kann.
Da ist ganz wichtig zu erwähnen, dass dieser Vagusnerv, der steuert fast alle Signale zwischen Hirn und Darm.
Das heißt, wenn der nicht intakt ist oder nicht genug trainiert wird, was eigentlich immer der Fall ist bei den Menschen heutzutage, dann ist halt die Kommunikation zwischen Hirn und Körper und Hirn nicht wirklich gegeben.
Genau, der Vagusnerv wird auch als wandernder Nerv bezeichnet, eben aufgrund seiner Länge, weil er so viele Bereiche abdeckt. Genau, und der wird eben durch diese eine spezielle Röhrenatmung, die Sie und mit diesem Programm iRollers erlernen können, wird Röhrenatmung genannt. Da wird halt dieser Vagusnerv speziell stimuliert. Das ist am Anfang ungewohnt, diese Atmung, wenn Sie das zum ersten Mal machen. Deswegen ruhig dann dranbleiben und weiter üben. Irgendwann wird es da wie so ein Automatismus und Sie können das dann ganz leicht beherrschen.
Ich denke mal, ein wichtiger Punkt dazu erwähnen ist noch, dass diese Stimulation des Vagusnervs aktiviert das parasympathische Nervensystem. Mhm. Also das, was zusammenhängt mit Entspannung und Stressreduzierung. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Wir haben ja den sympathischen Nervensystem, das ist das Stresssystem sozusagen, und das parasympathische, das genaue Gegenteil.
Und das reduziert auch Entzündung im ganzen Körper.
Ja. Genau, der fördert halt, wenn man diese Röhrenatmung dann macht, fördert es halt auch sehr wichtige Neurotransmitter, das sind halt Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, dann GABA, Melatonin und Serotonin, also alleine mit so einer Atmung können Sie mehrere Sachen wieder anregen, dass die produziert werden. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt so ausgelaugt ist, sage ich mal, von diesen Neurotransmittern, dass man zusätzliche Unterstützung noch braucht. Aber grundsätzlich ist es möglich, halt mit dieser Röhrenatmung wieder diese Sachen anzuregen.
Wichtig ist auch, es hilft bei der Entgiftung. Hilft dem Körper bei der Entgiftung. Und somit gleichzeitig auch auf der emotionalen Ebene.
Mhm. Ja. Ja, das bringt auch die verschiedenen Bereiche des Gehirns, also die rechte und die linke Hirnhälfte, miteinander im Einklang. Und auch also den, also die und die große und die Großhirnrinde, also was ja dann, also womit dann die höheren Hirnfunktionen also aktiviert werden, also das wird dadurch auch also angeregt. Also solche Sachen wie dann also vernünftiges Schlussfolgern, also mehr beobachten, sich auch, also sich auch emotional zurücknehmen zu können und sich zu fokussieren, also auf das, was jetzt auch konkret anliegt, also und dabei also die Umgebung und die anderen Faktoren auch im Blick zu behalten.
Genau, wenn man das regelmäßig macht, also das fördert auch einen guten und gesunden Schlaf. Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Also diese Röhrenatmung 10, 15 Minuten und man schläft wie ein Baby. Und ja.
Genau, sie können halt auch Schmerzen lindern. Und es ist ja der Vorteil dieser Röhrenatmung ist, sie müssen nicht in eine bestimmte Position, vielleicht wie ein Yoga einnehmen, dass sie auf dem Kopf stehen müssen, um das zu machen, sondern sie können das im Sitzen machen, im Liegen machen, ist überall anwendbar. Oder wenn sie jetzt in einer stressigen Situation sind, vielleicht bei einer Konferenz und ihr Chef macht sie gerade runter oder redet Blödsinn, dass sie sich dadurch halt auch beruhigen können mit dieser Röhrenatmung. Erfordert ein bisschen Übung, dass sie das dann auch ganz leise machen können, aber wenn halt jemand redet, bekommt das niemand mit, dass sie gerade eine ganz bestimmte Atemtechnik ausführen. Genau, und das Programm an sich, iRollers, besteht dann auch noch in noch zwei andere Teile. Es ist zum einen die Röhrenatmung, die wir anwenden, dann gibt es noch die Atmung des Kriegers. Die finden auch immer sehr viele sehr gut, weil man da einfach mal so Anspannungen rausschreien kann. Atmung des Kriegers kommt auch, glaube ich, aus dem Yoga speziell oder wird auch ähnlich im Yoga verwendet. Und dann am Ende gibt es noch das Programm, seine Meditationsform. Ist jetzt nicht so wie viele andere Meditationspraktiken ausgelegt, dass man den Geist frei bekommt, sondern dort konzentriert man sich eben auf ein Gebet der Seele, heißt das. Man kann das auch anders umbenennen, wie man das möchte, aber da hat man halt einen Fokuspunkt, auf den man sich konzentriert. Genau, das sind dann diese drei.
Die bioenergetische Atmung.
Die bioenergetische Atmung. Stimmt, die gibt's dann auch noch. Genau, das ist dann dafür da, um eben Emotionen und Körper in Verbindung zu bringen und vielleicht auch, vielleicht nicht unbedingt durchzuleben, aber vielleicht auch wieder loszulösen, sage ich mal ganz salopp. Diese bioenergetische Atmung kommt auch von Alexander Lowen und das war ein Schüler von Carl Jung gewesen. Genau. Jesse, hast du da vielleicht noch was dazu zu sagen zu der?
Es knüpft eigentlich wieder an das, was Phil vorhin aufgebracht hat mit Peter Levine und seiner Sprache ohne Worte, mit dem Buch, wo Traumata von früher oder halt auch gegenwärtig im Körper gespeichert werden. Und diese bioenergetische Atmung hilft eben dabei, diese eben durch diese verstärkte Atmung, diese ganz spezifische Atmung, wieder loszulösen. Und hilft dabei auf eine ganz sanfte Art praktisch, diese Traumata zu verarbeiten oder aus dem System rauszubekommen, ohne dass man 30, 40, 50 Jahre lang Gesprächstherapie machen muss, die erwiesenermaßen lange nicht so wirkungsvoll ist wie solche Methoden, die auf einer anderen Ebene greifen.
Genau, aber es gibt halt auch, ist auch teilweise kontrainitiert, aber das wird dann auch im Programm mit erklärt. Das heißt, wer jetzt wirklich leider auch psychisch krank ist, sollte davon sich ganz genau das Programm anhören und vielleicht dann festlegen, okay, das ist jetzt doch nicht für mich geeignet, weil es kann halt auch...
Also der Baha-Part.
Der Baha-Part, genau. Genau, da muss man wirklich nur, also ganz genau auch diese Programme anschauen.
Also es ist kontraindiziert bei Schizophrenie, bipolarer Störung und auch Schwangerschaft.
Genau, ja, da muss man aufpassen. Ja, ansonsten sind die anderen, ich glaube auch Atmung des Kriegers bei Schwangerschaft nicht zu empfehlen, aber ansonsten, ja. Ein sehr, sehr gutes Atemprogramm. Das heißt, jeder muss auch wieder sich vorher informieren und dann sehen, ob er es anwenden kann für sich oder nicht. Aber wie gesagt, Tausende haben das ausprobiert weltweit und praktizieren das immer noch regelmäßig. Die haben sehr, sehr viel von diesen Atemprogrammen gewonnen. Und wurde auch sehr, sehr damit weitergeholfen. Und wie gesagt, es steht zur freien Verfügung. Sie müssen dafür nicht zahlen, können es gerne mal ausprobieren und alle Lektionen anschauen und durchgehen. Okay, Gut, also das waren also diese wichtigsten Dinge, die wir hatten, um Stress abzubauen.
Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Mhm. Also wer das durchzieht und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, der wird vielleicht feststellen, dass sich einige Sachen im Leben leichter gestalten und klarer werden.
Ja, und man kriegt dann auch also einen Blick noch für weitere Perspektiven, also die man für die weitere Arbeit anwenden kann.
Ja, man kann zum Beispiel entdeckt man dann wieder, dass man nicht den ganzen Tag im Haus bleiben muss, wenn man frei hat, sondern man kann auch mal raus in die Natur gehen. Mhm. Das ist ein altbewährtes Mittel. Sowie ist es, das soziale Netzwerk ist natürlich wichtig, ne? Dass man seine Freundschaften pflegt und dass man darauf achtet, dass man sich nicht isoliert, ne? Sondern den Austausch mit seinen gleichgesinnten Menschen führt und gute Zeit miteinander verbringt, das ist auch ein ganz altes Mittel der Menschheit, ne? Dass Menschen zusammenkommen und sich auch brauchen, um eben weil zusammen lässt sich ein Stress natürlich noch viel besser abbauen. Mhm. Da fällt mir auch gleich noch ein Musik.
Mhm. Ja, genau. Singen.
Ja.
Aber natürlich die richtige Musik und nicht irgendwelche. Die richtige
Musik, ja, also positiv, lebensbejahend, nicht also praktisch.
Also nicht die Musik, wo gerade so im Radio läuft.
Genau. Ja. Am besten selbst machen die Musik. Am besten selbst Texte schreiben oder altbewährte Lieder benutzen.
Ja, oder auch alte Werke singen zum Beispiel. Mhm. Also ich schwöre ja auf Chor singen, weil man da ja eben auch, also in Gemeinschaft, dass man kommt ja auch, macht zusammen, also man kommt zusammen und man geht dann diesem Singen gemeinsam nach. Also man stimuliert dadurch ja auch, also gemeinschaftlich,
den Vagusnerv,
genau. Ja. Und und verbindet sich halt dadurch auch. Also das ist ja, da ist auch noch ein Begriff, den nennt Dr. Segura auch in ihrem Artikel, limbische Resonanz, dass man sich so auf emotionaler Ebene so, also miteinander so in Balance, in Übereinstimmung kommt.
Ja, genau. Also Singen hätten wir auch noch dazu, um Stress zu reduzieren. Man macht was gemeinsam und stimuliert indirekt den Vagusnerv. Okay, gut. Gibt es noch etwas zum Stress abbauen? Ansonsten wären wir mit unserem Thema eigentlich fertig.
Vielleicht wichtig zu erwähnen, wenn man anfängt, seinen Stress zu reduzieren und vielleicht irgendwelche Erkenntnisse erlangt, dass man bestimmte Verhaltensweisen hat oder bestimmte Art und Weisen, wie man, sagen wir mal, mit bestimmten Leuten umgeht. Wenn man dann anfangen sollte, sich Vorwürfe zu machen oder zu denken, ich kann das nicht oder etc. pp., sollte man sich vielleicht nochmal in den Vordergrund holen, dass das eben so ist. Da kann man nicht wirklich was dafür, weil das ist einfach die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, unsere vielleicht auch unsere Familiendynamiken. Was ich damit sagen will, man sollte nicht in Selbstmitleid verfallen oder in krampfhafte Versuche herauszufinden, warum ist jetzt das genau so, was ist genau damals passiert, sondern man kann eigentlich mit diesen Techniken im Moment, also im Jetzt, seine Reaktion, seine Emotion, seine Aktion verändern. Also ohne obsessiv auf die Vergangenheit zu gucken, weil das ja eben genau diese, wenn man es mal Stressantworten auslöst und wenn man es im Gehirn betrachtet, dieselben Schaltungen wieder auslöst, die man eigentlich loswerden will. Also vielleicht auch ein bisschen geduldig sein mit sich selber und sich sagen, ja, das ist jetzt so, aber ich bleib dran und wenn ich dran bleibe, dann wird
das. Ja, wichtig ist halt, das Step by Step zu machen.
Ja.
Also die Planke nicht so hochheben und einfach langsam vorgehen, weil allein die Nahrungsumstellung, das kann von mehreren Monaten bis zu einem Jahr dauern.
Ja. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also sich nicht ein zu hohes Ziel setzen und sich dann ständig mit diesem Ziel vergleichen und dann in irgendwelche Depressionen geraten und denken, das kann ich nie erreichen, sondern immer nur einen Schritt voraussehen und ja, zum Beispiel jetzt die Ernährung und mir vornehmen, die nächste Woche versuche ich jetzt mal auf Gluten zu verzichten oder sowas. Und dann vielleicht wieder Gluten zu sich zu nehmen und dann die nächste Woche wieder drauf zu verzichten und dann auf Milch zu verzichten. Also immer Schritt für Schritt. Das gilt eigentlich für alles im Leben. Immer Schritt für Schritt vorangehen. Mhm. Sich die Ziellatte nicht zu hoch zu setzen, weil es einfach generell
sonst sehr leicht zur Selbstsabotage führt.
Genau.
Ja, weil wenn man sich zu viel vornimmt, dann also erfährt man dann eher Misserfolge. Aber wenn man sich nur also wirklich also ganz wenig sagt, auch wenn es einem lächerlich vorkommen mag, dann ist es wahrscheinlicher, dass man dann auch also Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Weil man diese kleinen Sachen, auch merkt man, oh, das habe ich jetzt mit Leichtigkeit geschafft. Und dann würde ich sagen, dass man dann auch das erstmal eine Weile beibehält, damit sich dann dieses neue Muster festigt, bevor man sich an den nächsten Schritt macht.
Ja.
Ja, sonst kann man ganz schnell zurückfallen.
Ja.
Und das halt Denken und genau. Ernährungsweise.
Gibt es ein gutes deutsches Sprichwort in dem Bezug? Übung macht den Meister.
Hm.
Und nur durch Übung kommen wir voran.
Okay. Gut, dann beenden wir die Show für heute. Dann danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ich sag schon mal tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Nicht stressen lassen.